ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Christine Weiland, Autorin, Journalistin und Weltenbummlerin. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Susanne Pütz und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn wir werden in dieser Stunde unter anderem darüber sprechen, warum Sie als Fernsehjournalistin mittlerweile auf einem Schiff angeheuert haben, wie Sie für sich entdeckt haben, dass Ackern auf einem Bauernhof Sie glücklich macht und warum Sie deshalb eine überzeugte Wooferin geworden sind. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, was ist denn eigentlich Woofen, der muss sich noch einen Moment gedulden. Denn zuerst würde ich sehr gern wissen, warum Sie ja so gern unterwegs sind. Denn das Thema Reisen zieht sich durch Ihr Leben und Sie haben sogar für eine Weltreise extra geheiratet. Wie das?
Die Reiserei begann schon in meiner Kindheit. Ich selbst bin im Südfrankreich Urlaub meiner Eltern gezeugt worden und mit Zelt und Kajak in meiner ganzen Kindheit und Jugend durch die Gegend gereist. Also es ist mir sozusagen in die Wiege gelegt und mein mittlerweile Ex-Mann und ich, wir haben gemeinsam studiert und er hat sein Studium mit einem Nebenjob bei der Lufthansa finanziert und konnte für 10% des Normalpreises fliegen. Er wollte am Ende seines Studiums den Job nochmal ausnutzen und eine Weltreise machen, wo ich dann sagte, Schatz, das kann ich mir nicht leisten. Und ein paar Tage später sagte er, Ehefrauen fliegen auch für 10%.
Und dann war es klar.
Dann war es um mich geschehen und um die Reiserei sowieso. Und wir haben dann eine Art Deal gemacht. Wir heiraten, machen eine Weltreise und lassen uns wieder scheiden.
Das haben Sie auch gemacht?
Das haben wir dann tatsächlich gemacht, ja.
Klingt nach glücklicher Scheidung.
Ich bin glücklich geschieden, ja. Also wir sind bis heute bestens befreundet, haben in den letzten Jahren sogar eine gemeinsame Firma gehabt. Das war damals eine tolle Entscheidung, die ich nicht missen möchte. Wir waren 3,5 Monate unterwegs, sind wirklich einmal um die ganze Welt gereist, beginnend in Japan, endend in Kolumbien. Und für den Zweck würde ich jederzeit wieder heiraten.
Sie leben in Hamburg, haben Theater und Film- und Fernsehwissenschaften studiert und auch 30 Jahre fürs Fernsehen gearbeitet. 2021, kurz vor Ihrem 60. Geburtstag, haben Sie gesagt, ich muss mal raus. Was war der Grund dafür?
Der Anlass war der Tod meiner Mutter im Sommer 2020. Sie war Ende 70, sie war nicht krank. Wir hatten eine Woche vorher noch eine Fahrradtour gemacht mit 50 Kilometern. An besagtem Sonntag hatte sie ihren Freundeskreis eingeladen zum Brunch. Wir saßen alle im Garten, bis irgendjemand fragte, gibt's hier noch ein Glas Wasser in diesem Haushalt? Sie stellte nur ihr Sektglas ab, ging in die Küche, um Wasser zu holen und kam nicht wieder. Es war dann ein sogenannter plötzlicher Herztod und da ich selber auch keine Kinder, keine Geschwister und nichts habe, bin ich seitdem in Anführungsstrichen allein. Mhm. Aus ihrer Sicht hat sie alles richtig gemacht, weil sie immer gesagt hat, ich möchte gesund sterben. Mhm. Das hat sie geschafft, aber für die Nachbleibenden ist es natürlich ein unfassbarer Schock.
Und das war dann so ein Schock, der sie auch so ins Nachdenken gebracht hat?
Ja. Und also im Frühjahr danach, im Frühjahr 21, es ging mir immer noch unfassbar schlecht. Also es war wirklich eine sehr depressive Trauerspirale, die mich immer tiefer nach unten zog. Ich habe dann eine Reha beantragt und nicht bekommen. Mit der Begründung, es ist ja nur Trauer und die Zeit heilt alle Wunden. Wo ich merkte, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich muss irgendwie raus. Mir fiel wirklich die Decke auf den Kopf. Und dann kam mir eine ganz, ganz alte Idee, was ich schon 10 Jahre zuvor mal machen wollte. Jetzt kommen wir aufs Woofen. Das ist ein internationales Programm, wo man für Kost und Logis auf Biobauernhöfen mitarbeiten kann.
Und davon hatten Sie schon mal gehört?
Ich hatte 10 Jahre zuvor darüber gelesen, in so einer Zeitschrift, die in den Bioläden ausliegt, weil ich schon lange vegetarisch lebe und viel Bio-Lebensmittel auch kaufe. Die Idee hatte mich damals schon begeistert, aber es hatte vor mittlerweile 15 Jahren noch so ein bisschen was Sektiererisches. Mhm. Das waren dann häufig Leute, die so von der Selbstversorgung auf dem Land träumten, ihr Geld zusammenkratzten und dann einen runtergekommenen Dreiseithof irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern kauften und offensichtlich mit allem überfordert waren und dann viel Hilfe brauchten. Wo ich dachte, ich möchte nicht auf den Hof gehen, um dann abends am Lagerfeuer über linke Politik zu diskutieren. Ich will einfach handfest mit anpacken.
Das ist ja eine Sache, die es auch schon seit den 70er Jahren gibt.
Genau, eine stadtmüde Dame aus London hat vor gut 50 Jahren Woof ins Leben gerufen. Sie hatte damals eine Kleinanzeige in die Zeitung gesetzt und sagte, ich muss hier mal raus und möchte gerne auf dem Land mit anpacken. Und 250 Bauern haben sich spontan bei ihr gemeldet.
Man muss auch das Wort Woof mal auseinandernehmen. Das heißt Worldwide Opportunities on Organic Farms. So heißt das nämlich richtig, also die weltweite Möglichkeit, auf einem Bauernhof zu sein. Sie haben dann also die Initiative ergriffen und haben gesagt, so, davon hatte ich schon mal gehört. Ich habe keine Reha bekommen, ich muss aber raus, ich brauche den Kopf frei. Und dann war das der Schritt, das zu machen?
Genau so war es. Ich hatte einer Freundin davon erzählt, dass ich es plane. Und sie sagte gleich, ich habe damals doch mit einem Freund in Bremen Abitur gemacht und der hat einen Biohof in der Nähe von Bremen. Den rufen wir mal an. Mhm. Und der sagte spontan, ja, ich nehme seit 8 Jahren an dem Programm teil. Und im Mai 21 war es dann soweit, sein Gästezimmer war frei. Und ich habe dann ein paar Wochen bei ihm verbracht, Michael heißt er. Und von Tag zu Tag habe ich gemerkt, es tut mir so gut. Der Mann hat sich auf die Fahnen geschrieben oder tut es natürlich immer noch, alte Tierrassen zu retten. Und züchtet pommersche Landschafe heißen sie. Die sind so dunkelgrau und haben süße schwarze Lämmer. Und dann hat er noch so ein bisschen exotische Hühner, wie zum Beispiel ostfriesische Möwen. Das sind sehr große Hühner, die sind weiß mit schwarzen Sprenkeln. Und es tat mir einfach unfassbar gut, jeden Tag in der Erde zu wühlen, mich mit den Tieren zu beschäftigen, ein kleines Flaschenlamm aufzuziehen, was auf den Namen Willi hörte und komische Glubschaugen und Hängeohren hatte. Und ich habe bei ihm gelernt, Käse zu machen, was ich immer schon mal lernen wollte. Und das ist so ein ganz toller Mann, der einfach sehr, sehr bereitwillig auch sein Wissen weitergibt.
Sie sind schlussendlich von Nord nach Süd, von Ost nach West in Deutschland unterwegs gewesen. Eben nicht mit dem Fahrrad oder wenn man vielleicht einen langen Weg wandert, sondern Sie sind an einen Ort gegangen. Sie haben 13 Bauernhöfe insgesamt besucht, schlussendlich auch ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Mein grünes Glück, Ackern auf dem Bauernhof, eine Deutschlandreise. Jetzt haben Sie uns schon gerade so einen kleinen Einblick gegeben, wo Ihre Reise begonnen hat. Wenn man wuft, wenn ich das jetzt mal so benutzen darf, das Wort, wie lange kann man denn auf einem Bauernhof überhaupt bleiben?
Das geben ja die Bauern vor.
Ah ja.
Also jeder Bauer kann für sich entscheiden, ich brauche Hilfe oder ich hätte gerne Hilfe und legt dann bei WUF sozusagen ein Profil an und bestimmt selbst. Also es gibt Bauernhöfe, wo man auch als Familie mal eben übers Wochenende einfach nur reinschnuppern kann. Und dann gibt es aber viele Höfe, die sagen, Minimum ist 2 Wochen. Weil es nützt nichts,
die Leute einzuarbeiten.
Einzuarbeiten und zack, sind sie wieder weg. Mhm. Also in der Regel sagt man, 4 Wochen ist das Minimum.
Mhm. Sie haben sich richtig auf den Weg gemacht, 13 Bauernhöfe. Wie viel Zeit hat das gebraucht?
Insgesamt mit den Pausen dazwischen hat sich das Ganze über einen Zeitraum von 2 Jahren hingezogen.
Klingt fast danach, dass Sie angefangen haben und nicht aufhören konnten?
Ein bisschen ist es tatsächlich so. Nachdem ich von dem ersten Hof wieder nach Hause kam,
fällt man dann in ein Loch?
Ja, ich bin dann in ein Loch gefallen. Dann war ich wieder in meiner kleinen 50 Quadratmeter Wohnung und mir fiel sofort wieder die Decke auf den Kopf.
Mhm.
Und ich kam so in diese alte Spirale wieder rein, aus der ich heraus wollte. Und dann, wie gesagt, der erste Hof war privat vermittelt. Ich habe mich dann offiziell bei WUF angemeldet und erstmal basserstaunt festgestellt, dass mittlerweile 550 Höfe nur in Deutschland gelistet sind. Konnte stundenlang auf diesen Seiten herumlesen und mich erstmal gar nicht entscheiden, wo will ich denn jetzt hin? Und der zweite Hof war dann ein Gemüsebetrieb in Mecklenburg-Vorpommern, ganz in der Nähe von der Ostseeinsel Usedom. Dort haben wir die Ware dann auch auf den Wochenmarkt getragen. Und das war eine unfassbar interessante Familie mit 4 Kindern und sie ackerten mit Kaltblutpferden und vor allem der Bauer. Wir haben tatsächlich seinen 75. Geburtstag während meines Aufenthalts gefeiert. Das war so ein Verrückter in der Biobranche, der das, was er tat, auch nicht als Bioanbau bezeichnete, sondern als das, was er ursprüngliche Landwirtschaft nannte.
Was ist da der Unterschied?
Er hat mir ein Beispiel genannt und sagte, wenn du einen Demeter-Betrieb nimmst, Demeter ist ja der strengste Bioanbauverband überhaupt, und er sagt, wenn das ein großer Hof ist und die bauen jetzt auf 1000 Hektar Weizen an, wo er sagt, was hat denn das noch mit Bio zu tun? Das ist auch eine streng kontrollierte, trotzdem aber eine riesige Monokultur. Und ursprüngliche Landwirtschaft heißt für ihn, kein Mensch kann mehr als 20 Hektar sinnvoll bewirtschaften. Und da er noch eine Frau hatte, waren es halt 40 Hektar in dem Fall, wo das meiste aber Grünland für die Tiere war.
Also ich sehe, Sie haben auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen kennengelernt dabei. Also wie Menschen unterschiedlich mit Landwirtschaft umgehen.
Genau das hat es für mich ja so interessant gemacht. Mhm. Und dieser verrückte Willi mit seinen 75 Jahren, der hat mich dann so angefixt, wo ich dann dachte, so, jetzt will ich aber die gesamte Branche kennenlernen in ihrer gesamten Bandbreite.
Mhm.
Und erst auf dem zweiten Hof habe ich dann gesagt, so, ich ziehe das jetzt durch Ursprünglich wollte ich alle Bundesländer abklappern, aber dann ging es mir letztendlich darum, alle Facetten einmal kennenzulernen.
Wenn Sie Facetten meinen, dann meinen Sie von Imkern, Schlachten, mit in der Landwirtschaft arbeiten, Brot backen, Käserei, all das meinen Sie damit?
Genau das, ja.
Und das konnten Sie einmal reihum genießen, erleben besser gesagt?
Erleben kann man es nennen. Also 2 von 13 Geschichten sind auch nicht so gut ausgegangen, wo ich dann ja vorzeitig den Hof verlassen habe, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das kann man nachlesen, das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber ich sag mal, die meisten meiner Gastgeber waren einfach unfassbar interessante Menschen. Und was ich an der Biolandwirtschaft so schätzen gelernt habe, mit wie viel Leidenschaft die Menschen einfach richtig tolle Produkte herstellen. Und da jetzt einfach überall mal reinzuriechen und ein bisschen was zu lernen und diese Zusammenhänge zu begreifen, das war einfach toll. Und dann eben auch die Einsicht, wow, ich bin jetzt über 60 und man hört nicht auf zu lernen. Man muss einfach nur ein bisschen neugierig bleiben und das macht dann unglaublichen Spaß.
Auf 13 Höfen haben Sie mitgearbeitet. Das Ganze, Sie haben es auch schon erwähnt, beruht auf einem Art Helferprinzip. Also man bekommt fürs Wufen Kost und Logis, aber kein Geld. Das verdienen Sie derzeit auf hoher See. Sie haben als Fernsehjournalistin auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert, waren bereits im Baltikum und auch in der Karibik unterwegs. Was genau tun Sie da?
Ich muss anders anfangen. Wenn man über 30 Jahre Fernsehen macht und sich irgendwann entscheidet, nicht mehr für dubiose Privatsender arbeiten zu wollen und sich mit armen, übergewichtigen Menschen auseinanderzusetzen, sondern den Wunsch hat, nur noch eigene Reportagen fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen zu machen, dann wird finanziell die Luft dünn. Also es sind dann vielleicht noch 2 Reportagen, die ich im Jahr mache. Zudem habe ich die letzten 20 Jahre bei befreundeten Künstlern nebenbei im Theater gearbeitet. Die sind in Rente gegangen. Und dann bin ich über eine Stellenanzeige gestolpert und wo ich dachte, okay, wenn Theater und Fernsehen am Land nicht mehr fürs Leben reichen, dann mache ich jetzt Theater und Fernsehen auf einem Schiff.
Das wurde gesucht?
Genau, das wurde gesucht und das habe ich dort jetzt auch schon 2-mal jeweils 3 Monate lang gemacht, werde es im Sommer auch wieder tun. Und ich leite dort eine Bühne, die 200 Plätze hat, also so eine Art Studiobühne. Es gibt ein kleines Schauspielensemble, die verschiedene Stücke, Kinderprogramme, Lesungen und so weiter im Angebot haben. Und von Reise zu Reise wird das Programm ergänzt um verschiedenste Lektoren, Autoren und alle Arten von Künstlern, also von Stand-up-Comedians, Kabarettisten bis hin zu Magiern, die bei den Gästen besonders beliebt sind. Und darüber hinaus mache ich mit dem Kreuzfahrtdirektor das Kabinenfernsehen.
Also Fernsehen sind Sie treu geblieben?
Dem Fernsehen bin ich treu geblieben und auf dem Schiff bedeutet das auch 45-minütige Sendungen, wo die verschiedensten Gewerke auf dem Schiff vorgestellt werden. Von der Galerie über das Kreativatelier, den Genussexperten bis hoch zur Brückenführung mit dem Captain. Und an den Seetagen, wenn niemand von Bord kann, ist es eine Live-Talkshow bei mir im Theater.
Wir sprechen gleich noch weiter über das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff, hören aber erstmal eine Musik, Komet von Udo Lindenberg und Apache 207. Was verbinden Sie denn mit diesem Titel?
Das Nachdenken übers Jenseits. Ich habe mich im vergangenen Jahr gefragt, wo ich jetzt eben auch keine Nachkommen habe, wo will ich denn mal hin, wenn ich nicht mehr da bin? Also den kometenhaften Vergleich habe ich nicht. Und irgendwie fand ich keinen Ort, wo ich hin wollte und dachte, ich singe im Chor und ich stehe doch so gerne auf der Bühne und vielleicht möchte ich da einfach bleiben. Das wiederum verbindet mich mit Herrn Lindenberg und habe mich für eine Körperspende entschieden. Das heißt, nach meinem Ableben wird mein Körper plastiniert und wandert dann von Ausstellung zu Ausstellung weiterhin um die Welt. Also das Reisen wird auch im Jenseits bleiben.
Ich höre die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rauschmiss. Zählt schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt.
Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der 2-mal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der 2-mal einschlägt.
Vielleicht
trägt auf den Straßen, trage mit Stolz die Fahne, ex den allerletzten Schluck, wo sind die letzten Tage, frag ich den Taxifahrer, und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit.
Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch rein.
Also bitte setz mich nicht zu Hause ab allein. Sie soll sehen.
Ja, wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen.
Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh,
doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen.
Udo Lindenberg und Apache 207 mit Komet hier im Doppelkopfgespräch. Heute mit Christine Weiland, Autorin und Journalistin. Und unser Gespräch, das gibt es auch als Podcast auf der Seite von hr2 Kultur oder in der ARD Audiothek. Christine Weiland, wir haben eben über Ihre Auszeit quer durch Deutschland auf ganz verschiedenen Bauernhöfen gesprochen und dass Sie immer wieder auch auf hoher See unterwegs sind und dort als Fernsehjournalistin arbeiten. Wie ist das eigentlich, wenn man ja zur Crew gehört?
Ja, man ist eine von tausend.
Mhm.
Es ist ja tatsächlich so, also auf den Schiffen, auf denen ich arbeite, haben ungefähr 3000 Gäste Platz und die Crew umfasst 1000 Kollegen. Mhm. 750 davon sind alleine aus den Philippinen, von Indonesien, und den Rest teilen sich 40 andere Nationen. Es gibt ungefähr 100 deutschsprachige Crewmitglieder. Bordsprache ist entsprechend Englisch, weil Englisch muss jeder können, der dort arbeitet. Und als deutschsprachiges Crewmitglied wird man nicht nur für seinen Job ausgenutzt, sondern eben auch für alles drumherum, wo einfach die Deutschsprachigkeit mit den Gästen gefragt ist. Fängt an mit Einchecken oder Sicherheitseinweisungen und alle möglichen anderen sogenannten Side Duties.
Sie haben noch vielfältige Aufgaben mehr.
Ja, das Wunderbare ist, mein Arbeitsvertrag umfasst genau 47 Punkte. Und Punkt Nummer 48 lautet, für den seltenen Fall, dass du mal krank sein solltest, fällt uns auch noch etwas ein. Bevor ich den ersten Vertrag unterschrieben habe, sah ich mich dann vor meinem geistigen Auge in meiner kleinen fensterlosen Kabine sitzen und 5000 Servietten fürs Restaurant falten.
Aber das ist noch nicht passiert.
Glücklicherweise nicht.
Sie machen ja nicht nur das Bordfernsehen, sondern Sie tun weitaus mehr. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es spielt auch das Theater eine Rolle. Was machen Sie da genau?
Die Reisen sind unterschiedlich lang. Ich sag mal im Schnitt, ich war jetzt im Winter in der Karibik, das waren 14 Tage Reisen. Und ich habe auf jeder Reise ja wechselnde Gastkünstler und wechselnde Lektoren. Auf der Weihnachtsreise ist dann auch ein Pastor dabei, wo ich dann auch Gottesdienste in meinem Theater habe. Und Weihnachtssingen mit Gästen, also das Programm ist ganz unterschiedlich und wechselt entsprechend von Reise zu Reise. Das heißt, immer rechtzeitig vor einer Reise muss ich festlegen, was an welchen Tagen stattfindet. Und an den Landtagen, wo die Gäste alle Ausflüge machen können, ist es in der Regel einfach nur abends eine ganz normale Theatervorstellung oder ein Gastkünstler spielt. Aber an den Seetagen, wenn niemand das Schiff verlassen kann, habe ich in der Regel 4 Veranstaltungen am Tag. Das beginnt dann vormittags mit Kinderprogrammen. Dann kommt um 14 Uhr die Reiseberaterin, macht eine Flottenpräsentation über alle Schiffe und stellt schon mal die Routen fürs nächste Jahr vor. Dann um 17 Uhr habe ich live, das nennt sich Abendschau dann, also die Talkshow mit dem Kreuzfahrtdirektor. Und um 20.15 Uhr ist dann mein Hauptabendprogramm mit Theater oder Gastkünstler. Von Reise zu Reise kommen eben unterschiedliche Gastkünstler mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Manche haben nur einen Abend, manche auch zwei, manche drei. Dann kommt ein Krimi-Autor, der sagt, ich hätte gerne eine Late Night bei dir. Dann habe ich auf manchen Reisen Tanzpaare, mit denen unterhalte ich mich dann. Wollen wir am letzten Abend der Reise einen Abtanzball in Anführungsstrichen machen? Und so gesehen, von Reise zu Reise plane ich dann das Programm immer wieder anders.
Das heißt, Sie sind auch noch ja, der Intendant an Bord.
Kann man so sagen, zumindest für mein kleines Haus.
Das Thema Auszeit ist nicht nur Thema Ihres aktuellen Buches über Ihre Auszeit auf den verschiedenen Bauernhöfen, sondern die Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff, die nehmen sich ja auch da eine Auszeit. Was erträumen sich Menschen, die auf dem Schiff gehen?
Die Menschen sind sehr unterschiedlich motiviert, was das angeht. Nehmen wir mal den letzten Sommer. Da war ich unterwegs im Baltikum und in Skandinavien. Das sind Leute, die sind tatsächlich auch sehr kulturinteressiert, die wollen sich Städte angucken, die mögen Architektur, die mögen Historie, die gehen auch mal in eine Kunsthalle, die gehen auch mal in ein Museum. Letzten Winter, den ich in der Karibik verbracht habe, das ist ein ganz anderer Ansatz. Da sollen Träume wahr werden. Träume von Traumstränden, von Vulkanen, von Regenwald, von Wasserfällen, ja, von Palmen, von immer schönem Wetter. Und wenn dann so etwas wie eine Weihnachtsreise komplett ins Wasser fällt, weil es an 3 Tagen der Reise so regnet, dass niemand das Schiff verlassen darf.
Dann fallen Träume ins Wasser?
Sie platzen sprichwörtlich und das macht dann sehr viel schlechte Laune an Bord, wo wir vom Entertainment uns dann mehrere Beine ausreißen müssen, um zusätzliches Programm zu machen und die Gäste bei Laune zu halten.
Lassen Sie uns mal bei Ihrer eigenen Auszeit nochmal anknüpfen. 2021 sind Sie losgezogen und haben in ganz Deutschland auf verschiedenen Bauernhöfen gearbeitet. Möglich war das über eine Plattform, über die weltweite Organisation WWF, ein Verbund von rund 6000 ökologischen Bauernhöfen in über 100 Ländern. 13 Höfe, Christine Weiland, haben Sie erleben können mit allem, was dazugehört. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen. Also Ernten, Schlachten, Ausmisten, Käse und Honig haben Sie gemacht, Bier gebraut, Brot gebacken, Trecker gefahren. Was ist Ihnen bei all dem besonders in Erinnerung geblieben? Was war besonders markant aus all diesen Erfahrungen für Sie?
Schlachten war tatsächlich eine krasse Erfahrung. Also besonders, wenn jemand wie ich, der seit über 40 Jahren kein Fleisch isst, ich habe mal aufgehört, weil ich was gegen die Massentierhaltung hatte in ganz jungen Jahren mit 17, das ist ja nicht besser geworden in den letzten Jahrzehnten, eher schlimmer. Aber dann, als sehr spontan am Vorabend der Schlachtung der Bauer mich fragte, ob ich dabei helfen könnte, wo ich dann dachte, okay, ich sehe ja, wie die Tiere hier aufwachsen. Sie sind alle handzahm, sie haben alle Auslauf, die haben ein glückliches Leben gehabt und so bin ich als Kind mit einem Schlachter als Großvater aufgewachsen, dass ich ursprünglich dachte, okay, wenn ein Tier ein glückliches Leben hat und es dann wirklich ohne Qual ganz schnell beendet wird, dann ist das okay. Und ich wollte, als das Schwein in die Schlachtküche kam und wirklich neugierig den Schlachter anguckte, als ob es fragen wollte, was spielen wir denn als nächstes? Ich wollte erst nicht hingucken, hab's dann natürlich doch getan. Und es ging so schnell und so geräuschlos, dass ich das völlig okay fand.
Hat die Arbeit überhaupt auf dem Bauernhof, also alles auch mit der eigenen Hände Arbeit zu erwirtschaften, hat das auch den Blick auf den eigenen Teller bei Ihnen verändert?
Absolut, ja. Ich kaufe viel auf dem Wochenmarkt ein und stelle den Markthändlern jetzt ganz, ganz andere Fragen. Mhm. Weil ich mich auch mit Gemüsesorten und allen möglichen anderen viel, viel besser auskenne. Oder auch mit Hühnerhaltung, wenn ich Eier kaufe. Ich will dann ganz genau wissen, dass das Huhn Auslauf hat, reicht nicht. Weil es gibt konventionelle Hühnerhalter, die sagen, ja, ich lasse meine Hühner ja jetzt raus, aber das wollen die gar nicht. Deshalb mache ich weiter Bodenhaltung. Man muss wissen, dass das Huhn ursprünglich ein Waldbewohner ist. Und auf einer einfach nackten Wiese hat das Huhn Angst. Da bleibt es dann lieber im Wagen.
Es braucht immer was, um sich zu verstecken.
Genau, also es müssen zumindest ein paar Büsche oder so da stehen, dann geht das Huhn nämlich sehr gerne raus, weil es scharrt ja gerne und freut sich auch mal über einen Regenwurm.
Wer wie Sie quasi gewuft hat, der bleibt ja nicht ewig auf einem Hof. Sie haben das vorhin schon erzählt, die Bauern geben auf der Website von WWF an, wie lange man bei ihnen bleiben kann. Das bedeutet aber auch für denjenigen, der kommt, er muss sich immer wieder auf was Neues einstellen, auf neue Menschen und auch auf neue Gegebenheiten. Bleiben wir mal bei den Menschen, das stelle ich mir nicht ganz so leicht vor.
Es ist ja immer ein bisschen wie eine WG auf Zeit. Häufig ist man als WWFer ja auch nicht alleine, sondern hat da noch 2, 3 andere Mitstreiter. Oder im Fall der Weinlese, wo ich 4 Wochen an der Mosel war, da waren wir 10 Mitstreiter. Und ich glaube, es war eine einzige Frau, die mochte irgendwie niemand. Die war so der Outcast, aber die hatte zum Glück auch ein Zimmer für sich alleine. Und man arrangiert sich da.
Sind das auch Menschen aus aller Welt?
Das sind tatsächlich Menschen aus aller Welt. Also im Fall der Weinlese, erstmal altersmäßig, das ging von 18 bis Anfang 70, fand ich schon mal toll, dass das so generationenübergreifend funktioniert. Da war ein Norweger dabei, da war ein Amerikaner dabei, ein Kanadier und einer aus Neuseeland.
Was verschlägt Menschen aus Neuseeland auf einen deutschen Bauernhof?
Genau das Gleiche, was einen jungen Menschen aus Deutschland zum Wufen nach Neuseeland verschlägt. Die Neugier darauf, die Welt kennenzulernen. Und der kam in Neuseeland aus einer Winzerfamilie aus Marlborough, die dort Sauvignon Blanc machen. Und der Mosel als bestes Riesling-Anbaugebiet der Welt eilt natürlich auch ein internationaler Ruf voraus. Und deshalb hatte er sich dort für die Mosel entschieden.
Neue Menschen ist das eine, aber eben auch neuer Lebensort immer wieder. Ein anderes Bett, ein anderes Zimmer, mal mit Bad, mal ohne. Sie haben auch mal ohne Wasser und Strom gelebt, wie ich in Ihrem Buch lesen konnte. Schon besondere Erfahrungen, oder?
Absolut, aber meine Familie besitzt seit fast 100 Jahren ein Grundstück in der Lüneburger Heide, wo immer ein sehr, sehr primitives kleines Wochenendhäuschen drauf stand. Das heißt, von Kindesbeinen an war ich es gewohnt, auf den sogenannten Goldeimer zu gehen und nur kaltes Wasser aus der Pumpe zu haben.
Das heißt aber auch, diese Bedingungen sind vorher auf der Website einsehbar. Also das heißt, niemand wird überrascht von einem Zimmer ohne eigenes Bad.
Nein, davon wird tatsächlich niemand überrascht. Also die Bauern müssen das sozusagen auf die Seite von WUF draufschreiben, wie die Gäste untergebracht sind. Da gibt es dann auch so kleine Symbole. Manchmal ist es dann auch ein Wohnwagen oder eben nur ein Bauwagen oder ein Baumhaus. Da habe ich in meinem Alter dann auch mal weitergeklickt und mich eigentlich nur für Höfe entschieden, wo explizit Gästezimmer drauf stand. Wie dann die Badgegebenheiten waren, ja, unterschiedlich.
Kost und Logis ist das, was es quasi im Gegenzug für die Hilfe gibt. Ist das auch was, wo Sie sich ja sehr wohl gefühlt haben, dass man dann gemeinsam vielleicht mit anderen isst, vielleicht auch mit der Familie, auch das, was angebaut wurde?
Das ist zum einen wunderbar, das zu essen, was man selber gerade geerntet hat an dem Tag. Man hat eine andere Wertschätzung Lebensmitteln gegenüber. Das Brot, was man selber gebacken hat, der Käse, den man selber produziert hat, die Milch, die man aus der Kuh morgens selber mit der Hand rausgemolken hat, die trinkt man anders und verarbeitet die auch anders, weil man ja auch die Sahne und die Butter und Joghurt und alles für den täglichen Bedarf daraus produziert. Macht ein anderes Verhältnis zum Tier, aber auch ein anderes Verhältnis zum Produkt. Und da ich in Hamburg alleine wohne, freue ich mich unendlich über jede Mahlzeit, die ich mit anderen Menschen teilen kann.
Das heißt auch nochmal so ein bisschen Art Familienanschluss, oder?
Absolut. Mit immer wieder wechselnden Familienmitgliedern, immer wieder anderen Gesprächsinhalten, aber genau das bleibt einfach spannend.
Also die Neugier, die Sie vorhin angesprochen haben, dass man ein Leben lang lernen kann, genießen Sie sehr, höre ich daraus.
Ja, das tue ich.
In dieser Zeit, wenn Sie unterwegs sind, da ist man ja vor allem Gast, Gast auf einem neuen Hof, bei einer anderen Familie. Sie haben eine Musik mitgebracht, bei der das Gastgebersein Thema ist. Und zwar ein Titel mit dem Duo Pigor und Eichhorn. Warum haben Sie genau diese Musik ausgesucht?
Ich habe ja, wie ich es vorhin erwähnt habe, 20 Jahre nebenbei bei befreundeten Künstlern im Theater gearbeitet. Und Pigor und Eichhorn waren regelmäßig zu Gast. Und ich halte Thomas Pigor für einen der besten Texter des Landes. Dafür haben die auch zahlreiche Kleinkunstpreise abgeräumt. Und das Lied Gastgeber kommt mir so entgegen, weil ich selber gerne Gastgeberin bin und für andere koche. Und genau das, was Pigor und Eichhorn in diesem Song ansprechen, ist mir privat etliche Male passiert.
Die schlimmsten Gäste sind nicht die, die zu spät kommen. Nein, die Schlimmen kommen zu früh. Der Tisch ist noch nicht gedeckt und die Küche desolat. Und vielleicht wollte Meiermann noch mal kurz ins Bad zu früh. Und statt zu fünfen zu dritt und jeder bringt seinen eigenen Wein mit. Ob sich der Gastgeber bei der Wahl des Weins was gedacht hat, ist egal. Sie erwarten, dass man ihre Flasche aufmacht. Sie ziehen sich ungefragt die Schuhe aus und schocken alle anderen Gäste mit der Farbe ihrer Socken. In diesen Socken müssen sie erstmal die Wohnung inspizieren und die Schwachstellen pseudowitzig kommentieren. Sind sie endlich damit fertig, durch die Schlafzimmer zu rennen? Kommt die Frage, ob sie was helfen können. Nein, lass die Gastgeber machen. Lass einfach die Gastgeber machen. Nein, lass die Gastgeber machen. Lass bitte die Gastgeber machen. Nein, nein, ihr könnt nicht helfen. Nein, hockt euch hin, ihr treibt mit euren Fragen die Gastgeber zum Wahnsinn. Der angenehme Gast weiß sich einfach zu benehmen. Der frisst, der säuft und bringt interessante Themen. Der genießt und lässt sich einfach auftischen und verzichtet darauf, sich dauernd einzumischen. Nein, sie hocken sich nicht hin, sondern rennen in die Küche. Das riecht ja gut. Und andere tolle Sprüche, kann ich mich nützlich machen? Nein, doch sie können es nicht lassen, mit ihren ungewaschenen Fingern Lebensmittel anzufassen. Nein, nicht damit, das ist der falsche Lappen. Nicht die Gläser von Oma mit den österreichischen Wappen. Sie machen alle Schränke auf, gucken überall rein, auf der Suche nach einer Karaffe für ihren mitgebrachten Wein. Sorry, lass ich mach das weg. Sag mal, hast du irgendwo ein Kehrblech? Nein, lass die Gastgeber machen. Lass einfach die Gastgeber machen. Nein, lass die Gastgeber machen. Lass bitte die Gastgeber machen. Nein, nein, ihr könnt nicht helfen. Nein, hockt euch hin. Ihr treibt mit euren Fragen die Gastgeber zum Wahnsinn. Der angenehme Gast weiß sich einfach zu benehmen. Der frisst, der säuft und bringt interessante Themen. Er lässt die Gastgeber machen, weil die wissen, wo der Hammer hängt. Nichts ist schlimmer als ein Gast, der mitdenkt. Warum? Dahinter steckt die Ideologie vom gemeinsamen Kochen, Küchendemokratie. Spaghetti Bolognese von den Kindern gekocht, von allen gekocht, von allen gemocht. Eine Manie der deutschen Unter- und Mittelschicht. Wir arbeiten immer, faulenzen gilt nicht. Und dieser Ich-muss-in-der-Küche-helfen-Komplex ist Bestandteil des deutschen Sexualkodex. Der Mann signalisiert damit demonstrativ: Ich bin attraktiv, denn ich bin in der Küche aktiv. Dabei ist er hier persona non grata. Eine Küche ist kein Mitmachtheater. Lass die Gastgeber machen. Lass einfach die Gastgeber machen. Nein, lass die Gastgeber machen. Lass bitte die Gastgeber machen. Nein, nein, ihr könnt nicht helfen. Und fragt mich nicht minütlich. Hockt euch hin. Und macht es euch gemütlich, ja! Ich bin der Gastgeber, uah! Und noch eins, ich werde zum Berserker, wenn einer Ketchup will oder Geschmacksverstärker, die Sojasauce oder so, dann tut er das auf eigenes Risiko. Ich bin der Gastgeber, uah! Ich bin der Gastgeber, uah! Ich bin der Gastgeber, oha! Ich bin der Gastgeber, oha!
Das war das Kabarett- und Chanson-Duo Thomas Pigor und Benedikt mit ihrem Titel zum Thema Gastgeber. Sie hören den Doppelkopf von HR2 Kultur heute mit der begeisterten Wooferin Christine Weiland, Autorin und Journalistin. Und dieser Titel, den mögen Sie auch sehr.
Ja, spricht mir aus der Seele, weil ich für mein Leben gerne koche und für mein Leben gerne Gäste habe.
Aber die Gäste müssen sich bei Ihnen nicht fürchten, dass Sie sie aus der Küche scheuchen.
Nein, die dürfen gerne in der Küche bleiben, aber sie sollen sich bitte hinsetzen. Weil ich habe nur eine kleine Arbeitsfläche, die ist 1 Meter breit. Links ist die Spüle, darunter der Müll, rechts ist der Herd. Und die stehen immer gerne vor der Spüle.
Und man kommt an nichts mehr ran.
Und ich kann nichts mehr abwaschen und darunter möchte man ja auch meine Karottenschale in den Müll. Und ich muss die dann immer ständig beiseite stellen und sag, setz dich doch bitte an den Tisch. Und dann kommt immer die Antwort, ja, aber ich gucke dir so gerne beim Kochen zu und ich möchte nichts verpassen.
Also dieser Titel ist durchaus was, was man bei Ihnen zum Eingang auch hören könnte, wenn Sie die Gäste einladen.
Exakt das Gleiche. Ich sage auch jedem, du musst bei mir nicht die Schuhe ausziehen und du musst auch bitte keinen Wein mitbringen.
Wir haben heute schon viel gesprochen übers Woofen, also das Unterwegssein auf verschiedenen Bauernhöfen und dort mitarbeiten. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie Sie unterwegs sind auf Kreuzfahrtschiffen. Was ist aber eigentlich, wenn Sie wieder zu Hause in Hamburg andocken? Gibt es bei all dem Unterwegssein für Sie dort immer auch noch eine feste Größe?
Ja, meine Freunde, absolut. Und ich habe das Fernsehen ja auch noch nicht ganz an den Nagel gehängt. Also ich werde 1 bis 2 Reportagen noch in diesem Jahr machen und brauche auf jeden Fall zwischen den Verträgen auf den Schiffen längere Pausen, weil zwischen dem 1. und 2. waren es nur 6 Wochen. Das war mir einfach zu wenig, weil es staut sich dann so auf, dass ich Gäste zu mir einlade und gerne Gastgeberin bin.
Und das machen Sie dann quasi in den Pausen?
Das mache ich dann in den Pausen. Und die Geschichte mit den Biohöfen wird sich irgendwann fortsetzen. Und auch ein Grund, warum ich dann gerne an Land bin, um den Fortgang ein wenig mitzubekommen. Eine gute Bekannte von mir hat nämlich einen Hof geerbt im vergangenen Jahr Und die Idee ist, in den nächsten Jahren ein Mehrgenerationenprojekt mit einer solidarischen Landwirtschaft dort entstehen zu lassen.
Das heißt, dann leben Sie wieder auf Dauer in einer großen WG?
Das ist sozusagen das große Altersprojekt, dann in ein paar Jahren tatsächlich dort aufs Land zu ziehen. Mit Menschen jeglichen Alters, das wird dann eine Art Riesen-WG, wo natürlich jeder vom Zimmer bis zur Wohnung, das kann er sich dann aussuchen, seinen eigenen Rückzugsort hat, sein eigenes Bad, aber nicht unbedingt seine eigene Küche. Das wird alles in Gemeinschaftsräumen stattfinden und die große Idee, die Geschäftsidee dahinter ist, 2 bis 3 junge Familien für den Hof zu begeistern, um zu sagen, ihr könnt euch hier eine Zukunft aufbauen. Es hängen 35 Hektar Land dran, die im Moment alle verpachtet sind. Es soll Stück für Stück aus der Verpachtung herausgenommen und selbst bewirtschaftet werden. Und ein Hofladen soll entstehen, ein Hofcafé soll entstehen und alle Mitbewohner in der großen WG sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitarbeiten, um dann auch möglichst dadurch eine Aufgabe zu haben und bis ins hohe Alter fit zu bleiben.
Ihre Augen leuchten, wenn Sie das erzählen. Sie haben ja auch genug Erfahrung jetzt gesammelt durch Ihre Reise von Bauernhof zu Bauernhof, oder?
Ja, also die Idee ist tatsächlich im kleinen Stil auch Wein anzubauen, vielleicht ein paar Ziegen zu halten, Ziegenkäse zu produzieren. Und ich müsste nochmal einen richtig guten Imkerkurs, also dafür würde ich zu meinem Bio-Imker ins Bergische Land zurückkehren, um mir sicher zu sein, dass ich Bienen auch anständig halte. Und dann würde ich auch Honig produzieren wollen.
Wenn Sie so ein Großprojekt planen, dann haben Sie eine Sache nicht dabei. Ich weiß nämlich, dass Sie leidenschaftlich gern singen und das auch in einem Chor. Was passiert dann mit Ihrem heißgeliebten Chor?
Der Chor wird immer bestehen bleiben, weil der Hof ist in der Nähe von Bremen. Also es ist 1 Stunde Fahrt von Hamburg. Die Chorproben sind in der Regel samstags vormittags von 11 bis 15 Uhr. Das ist zu schaffen, ohne dass ich mitten in der Nacht aufstehen muss. Und wir haben durchschnittlich 1 Konzert im Monat. Also auch das ist natürlich machbar.
Das ist ein besonderer Chor. Über den können Sie mir gerne noch ein bisschen mehr erzählen.
Der Damenlikörchor.
So heißt er.
Genau. Ist im vergangenen Jahr 25 Jahre alt geworden und ist ursprünglich aus einer fixen Idee entstanden. 6 Frauen trafen sich immer freitags abends zum Kanasterspielen und haben im Laufe des Abends, ich sag mal, mehr als 1 Glas Wein getrunken. Nach einigen Jahren des Kartenspiels kam die Frage auf, was außer Trinken und Kartenspielen können wir denn noch machen? Und dann entstand die Idee, wir könnten trinken und singen. Und daraus ist der Damenlikörchor entstanden.
Wenn Sie 6 Frauen, 6 Damen waren, dann braucht es ja aber auch immer einen, der das Heft in die Hand nimmt.
Genau. Ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei und seitdem haben wir 3 Chorleiter. Oder es ist jetzt in meiner Zeit dort der 3. Vorher war es eine Frau, das war die eine Hälfte von Queen Bee, woraus Ina Müller dann als Solistin hervorgegangen ist. Die werden einige kennen. Und wir sind sehr, sehr angewachsen. Also wir nennen uns auch das singende Bühnenbild mit 35 Frauen auf der Bühne. Und unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir der einzige Comedy-Chor in Deutschland sind.
Was muss ich mir unter einem Comedy-Chor vorstellen?
Wir nehmen in der Regel bekannte Melodien aus Rock, Pop und Musical und wir haben eine wunderbare Drehbuchautorin im Chor, die sehr, sehr lustige deutsche Texte darauf schreibt. Ich zitiere mal 1 einzige Liedzeile. Einige von unseren Damen sind ja auch schon etwas betagter, also wie ich über 60 mittlerweile. Entsprechend haben wir ein Lied über Sex im Alter. Das Original ist Eternal Flame. Und es gibt die Liedzeile, und ich fahr durch dein volles Haar. Es ist überall, nur nicht da, wo es mal war.
Und solche Lieder kann man dann bei Ihnen live auf der Bühne hören?
Das kann man live auf der Bühne
hören. Wir haben leider keine CD, sonst hätten wir heute auch was hören können.
Weil wir Coversongs machen, ist das rechtlich immer so eine kleine Grauzone.
Vermissen Sie das Singen manchmal, wenn Sie dann so unterwegs sind, sei es auf dem Schiff oder auch wenn Sie auf dem Bauernhof waren?
Das vermisse ich tatsächlich. Weil dieser Chor ist eine wirklich eingeschworene Gemeinschaft und jeden Sonnabend stehe ich auf, wenn ich zur Chorprobe fahre und freue mich einfach, diese ganzen Frauen zu sehen. Und abgesehen von den Freundschaften, die da entstehen, es ist ein unglaublich gutes Netzwerk. Egal, was passiert, wenn einer auch mal den Job verliert oder sich beruflich verändern will, wenn irgendwo eine Trennung ansteht, wenn jemand krank ist, es ist einfach die geballte Frauenpower sofort da und hilft, vernetzt weiter und schafft so einen tollen Kosmos, wo man sich einfach unglaublich sicher fühlen kann.
Was haben die Damen um Sie herum im Damenlikörchor gesagt, als Sie gesagt haben, ja, ich gehe jetzt mal, ich packe jetzt meinen Rucksack, die Gummistiefel und gehe aufs Land?
Die hatten tatsächlich Verständnis dafür. Weil gerade wenn man 60 plus ist, alle verlieren gerade in meinem Freundeskreis ihre Eltern und konnten selbstverständlich mein Gefühl unglaublich gut nachvollziehen, um zu sagen, Mensch, das hätte ich vor ein paar Jahren, als meine Mutter, mein Vater, mein Partner starb, das hätte ich mal auch machen sollen. Was für eine tolle Idee. Ich bin da nur unterstützt worden.
Ist es das, dass man auf der einen Seite rauskommt, auf der anderen Seite aber vielleicht auch durch diese Arbeit, die man nicht kennt, sich also konzentrieren muss auf etwas, was man nicht kennt, auch so ein bisschen das, was einen bedrückt, was einen belastet, von sich geben kann oder erstmal vergessen kann?
Es ist tatsächlich so. Arbeit lenkt ja immer ab. Egal, ob das jetzt auf dem Land oder im Büro oder so ist, man kommt ja immer auf andere Gedanken und erst recht, wenn man Tätigkeiten macht, für die man keine Routine hat, sondern die einem neu sind, die man lernen muss. Man muss sich ja extrem darauf konzentrieren und vieles, was man zum ersten Mal macht, macht man einfach falsch. Und insofern, ich kann nicht sagen, nee, schafft es einem neue Freiräume, ist Blödsinn, das ist falsch ausgedrückt. Ja, also im besten Sinne lenkt es ab. Es lenkt positiv ab von dem, was einen gerade bedrückt.
Sie haben gerade schon gesagt, es gibt Dinge, die man erst lernen muss. Sie haben das Ganze aufgeschrieben in Ihrem Buch Mein grünes Glück, Ackern auf dem Bauernhof, eine Deutschlandreise. Was war es, woran Sie sich erinnern, wo Sie gesagt haben, da bin ich auch erstmal voll gegen die Wand vielleicht gefahren, weil ich es nicht konnte, weil es mir so fremd war, aber das habe ich gelernt.
Tatsächlich eine Kuh mit der Hand zu melken. Das war auf meinem zweiten Hof in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab auf der Weide nur 3 Kühe. Eine gab 5 Liter Milch, das reichte genau für den Bedarf der Familie. Die zweite Kuh hatte jahrelang kein Kalb. Und von der Kuh, die gemolken wurde, stand noch ein 2-jähriges Stierkalb mit auf der Weide. Aber es war schon am 2., 3. Tag, wo mich die Bäuerin fragte, ob ich Lust zu melken hätte, ob ich Lust hätte, das zu lernen, wo ich sagte, ja. Und im Laufe von 4 Wochen habe ich dann ein unglaublich inniges Verhältnis zu dieser Kuh namens Olga entwickelt. Es war aber bis zum letzten Tag nicht einfach. Den letzten Tropfen habe ich irgendwie nie aus ihr rausgekriegt. Da musste immer noch die Bäuerin kommen. Und ich glaube, 2 Tage vor meiner Abreise hat sie es mir dann verboten, wo sie sagt, wenn du es nicht schaffst, die Kuh richtig auszumelken, dann gibt sie von Tag zu Tag immer weniger Milch. Jetzt mache ich es dann doch lieber selbst. Aber das Schöne daran ist, so eine Kuh ist ja auch wie ein Mensch ein Gewohnheitstier. Wenn ich morgens um 7:30 zur Weide ging, sie lag immer in der hintersten Ecke. Und dann tritt man aus Sicherheitsgründen hinter die Kuh, gibt ihr einen kleinen Klaps auf den Hintern, dann steht sie auf wie ein Kamel, zuerst hinten, dann vorne. Im nächsten streckt sie sich dann wie eine Katze, bis sie dann ordentlich durchgedehnt ist. Und dann hebt sie den Schwanz, dann plattert der erste Fladen. Dann denkt sie kurz nach und stellt fest, ah, da sitzt schon eine Fliege im Nacken und die nervt. Und dann wirft sie den Kopf links und rechts und die Spucke fliegt durch die Gegend und auch gerne in mein Gesicht. Aber dann ist sie sozusagen bereit.
Startklar
für den Tag. Sie bekommt den 2. Klaps, geht in den Unterstand und dann setzt man sich auf den Melkschemel, wäscht das Euter, cremt es ein bisschen und legt dann los. Und wenn die Bäuerin das vormacht, dann macht sie das im Sekundentakt, ist sie da an den Zitzen zugange und ist schäumt im Eimer, als ob sie Cappuccino melken würde. Ja, und dann komme ich. Ich wusste auch vorher gar nicht, dass man an den kleinen Fingersegmenten Muskelkater entwickeln kann. Aber es geht.
Sie haben sich auf diese besondere Reise begeben. Da waren Sie um die 60. Ist man eigentlich fürs Wufen zu alt? Gibt es eine Altersgrenze? Oder darf
gibt es
jeder?
Nicht.
Gibt es nicht.
Man muss sich einfach nur körperlich halbwegs fit fühlen. Eine kleine Anekdote von einem Hof, auf dem ich in Brandenburg war. Da gab es eine junge Frau, die war 19 oder 20 und die machte ein freiwilliges ökologisches Jahr für sich selbst zur beruflichen Orientierung. Und die machte immer sehr pünktlich Feierabend. Und mir war das egal. Ich hatte ja eh nichts anderes zu tun. Und wenn dann Bauer oder Bäuerin sagten, eigentlich müsste heute noch das und das und das erledigt werden, wo ich dann sagte, klar, mache ich gerne. Und wenn das jetzt 2 Stunden länger dauert, mir ist das egal. Und dann guckte sie mich so ein bisschen erschöpft an und sagte, ich kann mir doch jetzt nicht immer nur alte Weiber über 60 auf den Hof holen, bloß weil die mehr arbeiten als die jungen Leute.
Also Altersgrenzen gibt es nicht und man kann das in der ganzen Welt machen. Also wer Lust hat, mal, ich weiß nicht, vielleicht nach Peru zu reisen oder nach Frankreich oder in die Niederlande, der kann das tun über dieses Modell Arbeiten auf dem Bauernhof.
Man muss es sich auch leisten können. Wie gesagt, man ist auf dem Hof für Kost und Logis, aber wenn es dann über die deutschen Grenzen hinweggeht, ist dann ja eventuell auch ein Flug damit verbunden. Der kostet Geld. Also man kann das als preiswerte Art von Urlaub selbstverständlich auch sehen. Weil es gibt die Vereinbarung bei WUF, dass man eigentlich nur von Montag bis Freitag jeweils 6 Stunden am Tag arbeitet. Die Wochenenden theoretisch komplett frei sind, aber es liegt dann an jedem selber, wie viel er sich dann tatsächlich einbringt. Und insofern, die Welt ist offen.
Christine Weiland, ein schönes Schlusswort. Autorin, Journalistin und Wuferin, vielen Dank, dass Sie mit uns heute Ihre Reiseleidenschaft, aber vor allem diesen Blick in die Welt des Wufens geteilt haben. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Susanne Pütz und ich sage auch Danke an alle, die sich extra zum Zuhören die Zeit heute genommen haben. Und eine Musik, die steht noch am Ende dieser Stunde. Christine Weiland, Musik von Eddie Winkelmann. Was werden wir hören?
Wir werden die Hafenliebe hören und das ist ein bisschen die Reminiszenz an meine Heimat. Eddie Winkelmann ist ein wunderbarer Künstler und Geschichtenerzähler, auch aus Hamburg. Und entsprechend beschreibt er das Heimatgefühl an der Elbe in seinen Songs ganz viel. Und sehr humorvoll.
Eine alte Liebe von mir war immer schon der Hafen. Und wie es sich für Liebende und Träumer gehört, machten wir Nächte durch. Keiner wollte schlafen. Der Altersunterschied hat uns nie gestimmt. Hafenliebe. So manche Stürme haben wir überstanden. Uns stand schon oft das Wasser bis zum Hals. Als kleiner Junge hab ich hier schon gestanden. Und wenn der Sturm die Nordsee hochdrückt, schmeckt der Regen hier nach Salz. Hafenliebe. Schiffe gehen raus, Schiffe kommen rein. An manchen Tagen riecht der Fluss nach Schlick und Teer. Sonnenuntergänge an den Bäumen. Es riecht nach Fischmarkt und hier, manchmal nach Schnaps und Bier. Bei Westwind riecht man hier sogar das Meer. Verbracht. Der Kran da hinten steht nur noch symbolisch. Sieht aus, als hätte all die Jahre meine Erinnerung bewacht. Hafenliebe. Schiffe gehen raus, Schiffe kommen rein. An manchen Tagen riecht der Fluss nach Schlick und Teer. Sonnenuntergänge an den Bäumen. Es riecht nach Fischmarkt und hier, manchmal nach Schnaps und Bier. Und bei Westwind riecht man hier sogar das Meer.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.